Hier ist das erste deutsche Fernsehen mit der Tagesschau.
Guten Abend, meine Damen und Herren. Ich begrüße Sie zur Tagesschau. Am Tag nach seinem Treffen mit Edward Snowden hat der Grünen-Politiker Ströbele heute Einzelheiten aus dem Gespräch bekannt gegeben. Er veröffentlichte einen Brief, den der ehemalige Geheimdienstmitarbeiter gestern in Moskau unterzeichnet hatte. Darin erklärt Snowden sich grundsätzlich bereit, in Deutschland zur NSA-Späh-Affäre auszusagen. Vorher müsse aber seine juristische Situation geklärt werden.
Er zeigt den Brief fast wie eine Trophäe. Geschrieben hat ihn Edward Snowden, Hans-Christian Ströbele überbringt ihn und genießt die Aufmerksamkeit. Snowden schreibt, er habe für verschiedene Geheimdienste gearbeitet und sei Zeuge systematischer Gesetzesverstöße geworden. Seine humanitäre Lage sei gerade schwierig, aber er wolle die Aufklärung auch in Deutschland unterstützen.
Er kann sich vorstellen, nach Deutschland zu kommen, wenn gesichert ist, dass er danach in Deutschland oder in einem anderen vergleichbaren Land bleiben kann und dort sicher ist.
Das Treffen der beiden in Moskau war seit Monaten geplant. Vergangene Woche kam nun das entscheidende Signal. Im Gespräch soll es nicht um neue Hinweise gegangen sein, sondern darum, welche Wege es für Snowden jetzt geben könnte, berichtet Ströbele. Die Bundesregierung, auch Bundesinnenminister Friedrich, wusste nichts von dem Treffen, zeigt sich aber offen für ein Gespräch mit Snowden.
Wir werden Möglichkeiten finden, wenn Herr Snowden bereit ist, mit deutschen Stellen zu sprechen, dass auch dieses Gespräch möglich ist.
Eine Befragung Snowdens in Deutschland könnte schwierig werden. Die USA haben nämlich schon im Sommer ein Festnahmeersuchen an Deutschland gestellt, sollte er hier auftauchen. Deshalb gibt es durchaus auch skeptische Stimmen.
Ich kann ihm nicht empfehlen, im Moment in die Bundesrepublik zu kommen, weil ich sehe niemanden, der im Moment seine Sicherheit gewährleisten kann.
Wenn es eine Möglichkeit gibt, Edward Snowden als Zeuge zu befragen, ohne ihn in zusätzliche Schwierigkeiten zu bringen und ohne die deutsch-amerikanischen Beziehungen zu ruinieren, dann würde ich diese Möglichkeit gerne nutzen.
Snowden hat für ein Jahr Asyl in Russland. Sein Anwalt sagt, würde er das Land verlassen, würde er auch seinen Status verlieren. Dass er auf russischem Boden von deutschen Vertretern befragt wird, wolle Snowden allerdings auch vermeiden, erzählt wiederum Ströbele.
Da hat er bisher erhebliche Vorbehalte, die ich nicht näher erklären will und darf, aber die man sich auch denken kann.
Auch wenn noch kein Erfolg erzielt wurde, Ströbele scheint mit seiner Reise nach Moskau zufrieden.
Ströbele hat alle überrascht und er hat wieder Bewegung in die Sache gebracht. Es wird ernsthaft über eine Befragung Snowdens nachgedacht. Die Bundesregierung prüft jetzt, wie das gehen könnte. Es wäre auf jeden Fall nicht einfach, das sagt auch Ströbele. Eine Lösung könne es eigentlich nur geben, wenn die USA einlenken und Snowden nicht weiter verfolgen würden.
Die rechtliche Lage ist kompliziert. Wenn Snowden in Deutschland befragt werden sollte, müsste ihm die Bundesregierung einen sicheren Aufenthalt garantieren. Das ist nur unter bestimmten Bedingungen möglich, weil er von den USA mit Haftbefehl gesucht wird und Deutschland ihn ausliefern müsste. Außerdem würde Snowden seinen Asylstatus in Russland verlieren, sobald er das Land verlässt.
Gestern hat er es klargestellt. Nach Deutschland kommt Snowden nur, wenn ihm vorher zugesichert wird, dass ihm nichts passiert. Einen Asylantrag könnte er aber erst stellen, wenn er bereits deutschen Boden betreten hat. Doch schon jetzt könnte der Innenminister Edward Snowden eine Aufenthaltserlaubnis erteilen. Voraussetzung: sie dient der Wahrung politischer Interessen der Bundesrepublik Deutschland. Wenn ein möglicher Untersuchungsausschuss Snowden als Zeugen möchte, wäre das wohl erfüllt. Allerdings, die USA haben bereits vorsorglich ein Festnahmeersuchen in Deutschland gestellt und würden, wenn Snowden kommt, wohl sofort die Auslieferung beantragen.
So eine Aufenthaltserlaubnis verhindert nicht automatisch eine Auslieferung, denn es gibt Auslieferungsabkommen zwischen EU, Deutschland und den USA. Und in diesen Abkommen müsste man einen Hinderungsgrund finden, etwa dass Deutschland die vorgeworfene Tat als politische Straftat wertet. Das letzte Wort bei einer Auslieferung hat immer das Bundesministerium für Justiz, in Abstimmung sicher mit dem ganzen Kabinett. Von dort müsste die klare Ansage kommen, Deutschland liefert nicht aus.
Eine Entscheidung mit politischem Zündstoff. Einfacher wäre deshalb, Snowden in Russland anzuhören.
Rechtlich ist es durchaus möglich, im Wege der Rechtshilfe Snowden auch in Russland zu vernehmen. Man ist dann allerdings auf die Zusammenarbeit mit den russischen Behörden vor Ort angewiesen.
Eine ganz andere Baustelle ist ein mögliches Ermittlungsverfahren der Bundesanwaltschaft. Sie könnte wegen Spionage gegen einzelne Mitglieder des US-Geheimdienstes ermitteln. Der ARD bestätigte Karlsruhe erneut, man habe die entsprechenden deutschen Behörden gebeten, ihre Erkenntnisse zum Abhören der Kanzlerin zu übermitteln. Ein offizielles Ermittlungsverfahren ist noch nicht eröffnet. Erst dann wäre eine Zeugenaussage Snowdens im Strafverfahren überhaupt möglich.
Die USA haben deutlich gemacht, dass sich an ihrer Haltung zu Snowden nichts geändert hat. Sie werfen ihm weiterhin Geheimnisverrat vor und wollen ihn vor Gericht stellen. Die Regierung in Washington bekräftigte, dass sie auf eine Auslieferung bestehen werde, sollte Snowden nach Deutschland kommen.
Das spektakuläre Treffen von Ströbele und Snowden findet heute sogar den Weg in die US-Medien. Da ist es nebensächlich, dass der Name Ströbeles nicht ganz korrekt ist und der grünen Politiker fälschlicherweise als Außenminister präsentiert wird. In den USA gilt Snowden weiterhin nicht als Aufklärer, sondern als Verräter. Entsprechend reagiert die Regierung mit kühler Zurückhaltung. Wir haben das genau verfolgt, aber das war doch nur ein Mitglied des Parlaments, nicht der deutschen Regierung. Aber der deutsche Innenminister zeigt sich auch offen, der ist in der Regierung. Ich habe da nichts weiteres hinzuzufügen, noch ist alles hypothetisch. Aus dem Weißen Haus heißt es, Snowden gehöre schnellstmöglich vor ein US-Gericht. Doch angesichts der ausufernden NSA-Bespitzelung gibt es erstmals auch offen selbstkritische Töne. Genauso wie der Präsident gebe ich zu, dass einige der Aktionen zu weit gingen. Wir werden zusehen, dass sich dies in Zukunft nicht mehr wiederholt. Auch in Washington beginnt langsam eine Debatte über die NSA. Sollte die Regierung jedoch tatsächlich direkte Gespräche mit Snowden beginnen, wäre dies ein Affront für Washington, den man in der Tragweite nicht unterschätzen darf. Doch auch Obama weiß, es werden weitere Enthüllungen folgen. Die einzige Chance, nicht jedes Mal auf den Eklat zu warten, wäre selber beim Thema Aufklärung in die Offensive zu gehen. Vielleicht könnte ja bald eine Delegation aus Washington nach Berlin reisen.
Weitere Hintergründe, Reaktionen sowie einen Kommentar zu den neuesten Entwicklungen in der US-Geheimdienstaffäre finden Sie auf tagesschau.de.
Bei einer Schießerei auf dem Los Angeles International Airport sind nach Polizeiangaben ein Mensch getötet und mehrere verletzt worden. Der mutmaßliche Täter wurde festgenommen. Er soll zuvor angeschossen worden sein. Der Flugverkehr wurde vorübergehend eingestellt, ein Teil des Flughafens evakuiert.
Iraks Ministerpräsident Maliki wirbt zur Stunde wegen der zunehmenden Gewalt in seinem Land in Washington um Unterstützung. Er will US-Präsident Obama unter anderem darum bitten, Waffen zu liefern. Nach Angaben der Vereinten Nationen wurden seit April etwa 5000 Iraker bei Anschlägen getötet. Maliki gehört zur muslimischen Glaubensgruppe der Schiiten, wie die meisten seiner Landsleute. Die Sunniten sehen sich benachteiligt. Extremisten beider Seiten bekämpfen sich bis aufs Blut.
Kaum ein Besucher bereitet mehr politische Kopfschmerzen im Weißen Haus. Kaum ein Gast ist unbequemer für Washington. Denn der irakische Ministerpräsident Maliki erinnert die USA an das Chaos, das ihre Truppen nach dem Abzug hinterlassen haben. Und Iraks Machthaber ist mit umstrittenen Forderungen nach Amerika gekommen. So wirkt das Lächeln der Gastgeber gequält. Maliki beklagt, dass Iraks Wiederaufbau nur schleppend vorankomme. Ausgerechnet im Washingtoner Friedensinstitut fordert der Gast dann einen weltweiten Krieg gegen den Terror. Viele Länder werden Probleme mit Al-Qaida bekommen, wenn wir den Terror nicht entschlossener und weltweit bekämpfen. Wir wollen einen internationalen, globalen Krieg gegen den Terror. Kampfhubschrauber vom Typ Apache möchte Maliki deshalb von Amerika, dazu F-16-Kampfjets und andere moderne Waffensysteme. Doch Washington zögert. Maliki herrscht immer autokratischer und Iraks schiitischer Machthaber könnte die sunnitische Minderheit mit amerikanischen Waffen noch gnadenloser unterdrücken. Vor dem Weißen Haus protestieren Exil-Iraker gegen Malikis Besuch. Obama dürfe den autoritären Herrscher auf keinen Fall unterstützen. Auch prominente US-Politiker geißeln den Gast. Es sind viele Menschen bei Terroranschlägen ums Leben gekommen, aber wir glauben, dass die irakische Regierung dafür verantwortlich ist und dass Maliki mit Iran paktiert. Es gilt dennoch als sicher, dass die USA dem Irak zumindest ein hochmodernes Flugabwehrsystem liefern werden.
Das US-Militär hat bei einem Drohnenangriff den Führer der pakistanischen Taliban getötet. Offizielle Stellen und die Taliban selbst bestätigten, dass Hakimullah Massoud bei dem Angriff im Nordwesten Pakistans ums Leben gekommen sei. Massoud soll unter anderem in Anschläge auf US-Stützpunkte verwickelt gewesen sein. Wie viele Menschen insgesamt bei dem Angriff starben, ist unklar. In ersten Berichten ist von 3 bis 25 Toten die Rede. Nach dem Tod von mehr als 90 Flüchtlingen in der Sahara herrscht im afrikanischen Staat Niger Staatstrauer. Die Menschen waren verdurstet, nachdem ihre Lastwagen in der Wüste liegen geblieben waren. Nach offiziellen Angaben sind etwa die Hälfte der Opfer Kinder. Ein Überlebender berichtete, der Flüchtlingstreck habe sich wegen einer schlechten Ernte im Süden des Landes auf den Weg nach Algerien gemacht.
Mehrere tausend Menschen haben gegen die Sparpolitik der konservativen Regierung von Premierminister Coelho in Lissabon demonstriert. Sie versammelten sich vor dem Parlament, wo heute in erster Lesung der Haushalt für das kommende Jahr verabschiedet wurde. Dieser sieht Kürzungen von 3,9 Milliarden Euro vor und soll Ende November endgültig verabschiedet werden. Portugal hatte vor 2 Jahren Kreditzusagen in Höhe von 78 Milliarden Euro aus dem EU-Rettungsschirm erhalten. Im Gegenzug verpflichtete sich das Land zu weiteren Sparmaßnahmen.
In Hessen ist fast 6 Wochen nach der Landtagswahl noch keine neue Regierung in Sicht. Heute trafen sich SPD, Linkspartei und Grüne zu ihrem 3. Sondierungsgespräch und vereinbarten dabei gleich eine weitere Runde. Die Regierungsbildung gestaltet sich schwierig. Gesprochen wird über eine Koalition von Schwarz-Rot, Schwarz-Grün oder eben Rot-Rot-Grün.
Zumindest diese beiden sind sich einig. Tarek Al-Wazir von den Grünen hier vorne und Thorsten Schäfer-Gümbel von der SPD. Doch gemeinsam haben sie keine Mehrheit, um in Hessen eine Regierung zu bilden. Eine Möglichkeit, eine Koalition mit der Linkspartei. Doch die Hürden sind hoch, auch nach dem 3. Sondierungsgespräch heute.
Sie sehen aus all dem, was ich jetzt sage, dass es eine sehr intensive Runde am heutigen Tage war, in der wir, wie gesagt, an einigen Stellen Konsens erzielen konnten, wir an einigen Stellen Dissens festhalten müssen am heutigen Tage.
Ein Streitpunkt: Die Linkspartei will die Nordwestlandebahn am Frankfurter Flughafen stilllegen. SPD und Grüne halten das für unrealistisch.
Ich glaube, dass wir bei der Frage, welche Konstellation in Hessen jetzt regiert oder nicht regiert, heute keine Lösung gefunden haben.
Die Probleme bei den Finanzen schier unüberwindbar, denn die Linkspartei lehnt unter anderem die ab 2020 geltende Schuldenbremse ab. Auch wenn das Dreierbündnis im Moment als am unwahrscheinlichsten gilt, gibt die Linkspartei sich kämpferisch.
Wenn wir nicht dran glauben würden, dass es möglich ist, würden wir das nicht tun, weil das ist ja auch alles Lebenszeit, die wir hier gemeinsam verbringen.
Es wird zwar noch ein abschließendes Sondierungsgespräch geben, aber falls aus dem Dreierbündnis nichts wird, haben sowohl SPD als auch Grüne noch die Chance, mit der CDU eine Regierung zu bilden. Auch dazu laufen derzeit Sondierungsgespräche in Hessen.
Eltern von Neugeborenen, die sowohl mit weiblichen als auch männlichen Geschlechtsmerkmalen zur Welt gekommen sind, brauchen das Geschlecht ihres Kindes vorerst nicht mehr festzulegen. Diese Neuregelung im Personenstandsrecht ist seit heute in Kraft. Bislang musste dem Standesamt innerhalb einer Woche das Merkmal männlich oder weiblich gemeldet werden. Die Neuerung soll verhindern, dass Eltern sich gedrängt sehen, geschlechtsangleichende Eingriffe vornehmen zu lassen, unter denen ihre Kinder möglicherweise später leiden.
Ein Leben als Intersexuelle, also mit männlichen und weiblichen Geschlechtsmerkmalen. Für Franzis und Claudia Kreuzer bedeutete das oft Unverständnis durch andere Menschen. Darüber hinaus wurde ihnen in ihrer Kindheit auch durch Operationen ein Geschlecht einfach zugewiesen. Unter den gesellschaftlichen Diskriminierungen leiden sie noch heute.
Das ist halt ein unbekanntes Wesen und alles, was fremd ist, lehnt man erstmal ab. Alles, was man nicht zuordnen kann, da ist man vorsichtig, das könnte einen ja beißen oder irgend so was und dementsprechend daher kommt das. Ne?
Die neue Rechtslage, das Geschlecht eines Kindes muss im Geburtenregister nun offen gelassen werden, wenn es eben nicht eindeutig ist. Das Baby beispielsweise mit einem Penis und einer Vagina auf die Welt kommt. Somit soll der Druck auf Eltern und Ärzte verringert werden, medizinische Anpassungen an Intersexuellen vorzunehmen, mit denen die dann für immer leben müssten.
Es wirft allerdings viele Fragen auf, sodass aus meiner Sicht das nur ein erster Schritt ist, weil zum Beispiel ist ja unklar, was passiert, wenn diese Kinder älter werden und ins entscheidungsfähige Alter kommen. Müssen sie sich dann entscheiden, Mann oder Frau zu sein?
Für Betroffene wie Franzis und Claudia Kreuzer bedeutet das Gesetz zunächst nicht mehr, als dass der deutsche Staat erstmals anerkennt, dass es so etwas wie Intersexualität überhaupt gibt. Viel wichtiger wäre ihnen allerdings, dass in Zukunft intersexuellen Kindern vorschnelle Operationen erspart bleiben.
Die Katholiken in Deutschland haben heute das Allerheiligenfest gefeiert. Die Gläubigen gedenken der Toten und schmücken die Gräber von Verstorbenen mit Blumen und Lichtern und drücken damit ihre Zuversicht aus, dass die Toten in der Gemeinschaft mit Gott sind. In mehreren Bundesländern, etwa in Bayern, Baden-Württemberg und Nordrhein-Westfalen, ist Allerheiligen gesetzlicher Feiertag.
Bei einer Messe in Rom appellierte Papst Franziskus an die Gläubigen, angesichts der eigenen Vergänglichkeit zu bedenken, dass Gott den Menschen nie enttäuschen werde. Abweichend von seinem vorbereiteten Text rief er dazu auf, für die zahlreichen Flüchtlinge zu beten, die bei dem Versuch nach Europa zu gelangen ums Leben gekommen sind.
Und nun die Wettervorhersage für morgen, Samstag, den 2. November.
Heute Nacht erreicht uns von Westen ein Tief mit Regenwolken. Das nächste liegt schon auf dem Atlantik bereit und bringt uns am Sonntag neben Regen zum Teil auch stürmischen Wind. Wechselhaft und windig geht es dann unter Tiefdruckeinfluss auch in die neue Woche. Von Westen breitet sich heute Nacht teilweise kräftiger Regen aus. Morgen Vormittag noch regnerisch, aber der meiste Regen zieht bis zum Mittag nach Osten ab. Dahinter gibt es örtliche Schauer. Auch die Sonne kommt später hier und da noch zum Zuge. Der Südwestwind bläst mäßig bis frisch mit stürmischen Böen, auf einigen Bergen auch schwere Sturmböen, im Hochschwarzwald Orkanböen. Am Oberrhein sowie an der Nordsee heute Nacht bis 10, im Osten 5 Grad. Am Tag 10 Grad in Vorpommern bis 19 Grad im Breisgau. Am Sonntag gewinnt der Wind noch an Stärke, in der Südosthälfte zunächst noch Regen, der nach Osten abzieht, dahinter dann Schauer und einzelne Gewitter. Auch am Montag windiges Wetter mit Regenfällen. Am Dienstag vorübergehende Wetterberuhigung und auch wieder etwas mehr Sonne.
Karin Mioska begrüßt Sie um 21.45 Uhr mit diesen Tagesthemen. Der Snowden-Coup, Hans-Christian Ströbele im Interview und Postbus Reloaded, ein Klassiker, kehrt zurück. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend.